SR Info. Bilanz am Abend.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Der Kanzler zeigt sich von seiner aufgebrachten Seite heute im Bundestag beim Thema Migration. Ein Zeichen dafür, wie aufgeheizt das Thema gerade ist. Außerdem berichten wir über das TV-Duell zwischen Donald Trump und seiner Konkurrentin für das US-Präsidentenamt Kamala Harris. Und eine wichtige Verkehrsader in Dresden ist heute Nacht in die Elbe gestürzt, die Carola-Brücke. Ohne Vorwarnung. Es sind aufgeregte, aufgewühlte Tage in der Bundespolitik. Alle diskutieren wild durcheinander zum Thema Migration. Ein Vorschlag zur Verschärfung jagt den anderen. Gestern hat die Union ein Treffen zur Migration mit Regierung und Ländervertretern platzen lassen. Angeblich, weil die Vorschläge der Regierung nicht weit genug gingen. Dabei gingen schon diese Vorschläge weit über das hinaus, was Fachleute noch als realitätsnah und europarechtskonform ansehen. Heute nun die Generaldebatte im Bundestag. Auch da Hauptthema Migration. Zunächst haben sich sowohl Kanzler Scholz als auch CDU-Chef Merz gegen Rassismus ausgesprochen. Aber dann wurde es laut und persönlich. Sabine Henkel berichtet.
Manche reiben sich die Augen, andere trauen ihren Ohren kaum. Ist das der Olaf Scholz, der Scholzomat, der Stoiker, der seinem größten Kontrahenten da die Meinung geigt?
Sie sind der Typ von Politiker, der glaubt, mit einem Interview in der Bild am Sonntag hätte er schon die Migrationsfrage gelöst. So ist das nicht in der Wirklichkeit.
Der Typ Politiker, den Scholz meint, ist Friedrich Merz. Er hat am Vortag die Gespräche mit der Ampel über einen strengeren Asylkurs platzen lassen. Deshalb darf er jetzt einen aufgebrachten Kanzler erleben.
Sie haben sich in die Büsche geschlagen. Sie haben vor 2-3 Wochen ein Drehbuch geschrieben, wo Sie sagen, Sie machen ein Angebot auf Zusammenarbeit. Und dann, wenn es möglich ist, schlagen Sie es aus und sagen, es ist nicht genug.
Scholz schleudert Merz seine Worte der Empörung entgegen und Merz wird später zu diesem Vorwurf sagen:
Herr Bundeskanzler, ich kann es nicht anders sagen, diese Behauptung ist infam.
Der Wahlkampf scheint eröffnet. Die potenziellen Kanzlerkandidatenkonkurrenten tragen sich gegenseitig vor, wie Führung funktioniert. Merz, der die Generaldebatte als Oppositionsführer eigentlich eröffnet, hat diesmal auf das erste Wort verzichtet. Das ist mehr als ungewöhnlich und erschließt sich auch nicht. Also aber redet zuerst Scholz und kriegt sich nicht mehr ein. Hybris wirft er Merz und seinen Leuten vor. SPD und Grüne sind begeistert. Warum nicht immer so? In den Reihen von CDU und CSU wissen sie nicht, ob sie lachen oder pfeifen sollen. Ist das wirklich Olaf Scholz? Ja, er ist es. Und er setzt noch einen drauf. Er, der als schwacher Kanzler gilt, erklärt Merz, wie Führung geht.
Führung ist nicht, dass man auf eine Barrikade steigt, mit einer wilden Geste Forderungen erhebt. Führung ist, dass man sich umdreht und die eigenen Leute zu einem Kompromiss zu bewegen in der Lage ist. Das ist Führung, Herr Merz.
Scholz spielt darauf an, dass Merz noch nie regiert hat, keine Koalition mit unterschiedlichen Partnern führen musste. Kann der das? Die Antwort liegt im Brustton der eigenen Überzeugung. Aber Merz ficht das alles nicht an. Er lässt das erstmal sacken, hört weniger oder noch weniger interessiert den Fraktionsvorsitzenden der AfD, der Grünen und der FDP zu, um dann zu reagieren. Zunächst sehr leise, schließlich lauter, als eine andere Führungskraft der SPD etwas reinruft.
Die Leute Angst haben.
Ach, Frau Esken. Vielen Dank für Ihren Zwischenruf. Und ich wünsche mir viele weitere Fernsehauftritte von Ihnen. Wenn Sie so weitermachen, dann schlage ich Sie noch als Ehrenmitglied der CDU vor. Machen Sie so weiter.
Für die Ehrenmitgliedschaft schlägt Merz Scholz nicht vor. Rechnet lieber mit dessen Politik und der führungslosen Ampel ab. Ganz im Sinne von, der kann das nicht.
Mit der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland, und zwar mittlerweile jenseits aller parteipolitischen Grenzen. Wir trauen Ihnen das auf dieser Regierungsbank nicht mehr zu.
Unionsfraktionschef Merz heute in der Generaldebatte im Bundestag. Die Migrationsdiskussion hat Deutschland zurzeit ziemlich im Würgegriff, so sehr, dass auch im Ausland viele verwundert und zum Teil verärgert auf die weitreichenden Vorschläge zur Verschärfung des Asylrechts schauen. Das Luxemburger Wort kommentiert heute zum Beispiel unter der Überschrift »Durch die deutsche Kleingeistigkeit verzwergt sich Europa«. Österreich hat schon vorgestern bekannt gegeben, dass keine von Deutschland dann eventuell zurückgewiesenen Migrantinnen und Migranten aufgenommen würden. Und wie in Frankreich über das Thema Grenzkontrollen innerhalb Europas geblickt wird, berichtet Caroline Düller.
In Frankreich ist das Thema Grenzkontrollen nicht neu.
Nach den Terroranschlägen 2015 hatte das Land sie wieder eingeführt und im Grunde seither aufrechterhalten. Die Regierung rechtfertigt diese Kontrollen mit der erhöhten Terrorgefahr und einer möglichen Gefahr für die innere Sicherheit des Landes. Seit 2017 hatten Organisationen wie die französische Menschenrechtsliga mehrfach versucht, vor Gericht gegen diese systematischen Grenzkontrollen vorzugehen. Allerdings sind die Organisationen damit bislang immer gescheitert. Sie kritisieren, dass die Grenzkontrollen weniger dem Schutz vor Terror dienten, sondern der generellen Migrationsabwehr. Eine öffentliche Debatte gab es zuletzt über die Lage an der französisch-italienischen Grenze. Die Polizei kontrolliert dort an den offiziellen Grenzübergängen streng. Am Grenzbahnhof Menton gibt es Patrouillen in allen Zügen, die aus dem italienischen Ventimiglia kommen. Laut der zuständigen Präfektur wurden zwischen Januar und Mitte Oktober 2023 rund 35.000 Menschen festgenommen, die versucht hatten, irregulär nach Frankreich einzureisen. Erwachsene ohne gültige Visa oder Aufenthaltstitel, die außerdem keinen Asylantrag stellen, werden direkt nach Italien zurückgeschickt. Diese Praxis verstößt aber teilweise gegen EU-Recht, so hatte es der Europäische Gerichtshof im vergangenen Jahr entschieden. Daraufhin hatte auch das höchste französische Verwaltungsgericht angeordnet, dass sich die Praxis der Behörden ändern müsse. Laut Beobachtern ist das bisher aber kaum der Fall. Politische Reaktionen auf die deutschen Pläne gibt es in Frankreich bisher nicht. Französische Medien greifen das Thema eher nachrichtlich auf. Nur das Investigativportal Mediapart spricht von einer Kehrtwende in der deutschen Migrationspolitik und wirft Deutschland vor, sich mit den Grenzkontrollen abzuschotten.
Donald Trump war früher dafür bekannt und auch gefürchtet, dass er in Debatten seine Gegner in die Defensive treiben konnte. Der amtierende Präsident Joe Biden hat zuletzt dabei keine gute Figur gemacht. Gestern Abend aber beim ersten TV-Duell der aktuellen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Kamala Harris hat Harris den Spieß umgedreht. Sie hat Trump in die Defensive gebracht und ist dabei ziemlich ruhig geblieben, während Trump wütender und wütender wurde. Sebastian Hesse mit Reaktionen auf die Debatte.
Einer ist sich ganz sicher. Obwohl es eine unfaire Debatte gewesen sei, würden sämtliche Umfragen ihn als Sieger sehen, behauptete Donald Trump heute Morgen bei Fox News. Belastbare Umfragedaten gibt es zwar nicht, aber die Behauptung, das Duell sei nicht fair verlaufen, spiegelt wohl die Nervosität im Trump-Lager.
ABC. They're the most dishonest, in my opinion, the most dishonest news organization.
ABC, also der Debattengastgeber, sei das unehrlichste Medienunternehmen überhaupt, beklagte sich Trump und monierte, nur bei ihm seien kritische Nachfragen gestellt worden, nicht bei Kamala Harris. Auch Sean Hannity, Fox News Moderator und berüchtigt für seine unterwürfigen Trump-Interviews, beschimpfte die Kollegen von ABC.
The biggest, I think, failure for the country tonight was ABC.
Yeah, it's an embarrassment. It's an embarrassment to journalism. I mean, it's
ABC habe dem Land einen Bärendienst erwiesen, meint Hannity, und Marco Rubio, republikanischer Senator aus Florida, pflichtet ihm bei. ABC sei eine Schande für den Journalismus. Auch Rubio meint, die Moderatoren wären Trump aggressiver angegangen.
There are a lot of real people in the real world who are not political junkies.
Normale Menschen in der wirklichen Welt hätten mit Trump einen Mann auf dem Bildschirm gesehen, in dessen Amtszeit es ihnen deutlich besser gegangen sei. Dennoch, auch unter den eher rechtslastigen Fox News-Zuschauern war so mancher Studiogast, der nicht überzeugt war von Trumps Performance.
Trump was so bad, he's just like an old suit from like 1987 right now. He just repeats himself, says the same stuff.
Trump sei miserabel gewesen, wie ein abgelegter Anzug aus dem Jahre 1987. Er habe sich stets wiederholt immer das Gleiche gesagt. Dagegen habe Harris frisch und unverbraucht gewirkt. Auch Trumps Parteikollege Chris Sununu, Gouverneur von New Hampshire, hat das so empfunden.
Kamala definitely won the debate. There's no question about that. So the question is, what does it mean, right? And it's not just what does it mean to everybody. What does it mean to that 10% of swing voters?
Kamala habe fraglos gewonnen, sagt er. Aber was bedeutet ein einzelner Etappensieg für die 10% der unentschlossenen Wechselwähler? Sununu gab auf CNN zu bedenken, dass erst in knapp 2 Monaten gewählt wird.
The rent's gonna come due. The electricity bills are gonna come in.
Bis dahin müssten weiterhin horrende Mieten gezahlt werden. bezahlt werden und hohe Stromrechnungen. Wegen der unter Harris und Biden gestiegenen Lebenshaltungskosten gehe es vielen Menschen schlechter als noch vor 4 Jahren.
When they said, are things better than they were 4 years ago, she immediately avoided the question.
Deshalb sei Harris ja auch der entsprechenden Moderatorenfrage ausgewichen. Das wertvollste Wahlkampfgeschenk erhielt die Demokratin jedoch im Anschluss an die Debatte, die Wahlempfehlung von Popstar Taylor Swift. Trump weiß genau, dass ihn das Stimmen von Jungwählern kosten wird und reagierte pampig. Er sei kein Swift-Fan, das sei eben eine Linke, die ohnehin nur Demokraten unterstützen würde.
I was not a Taylor Swift fan. It was just a question of time. She's a very liberal person. She seems to always endorse a Democrat.
Sagt Donald Trump am Morgen nach dem TV-Duell gegen Kamala Harris. Deren Wahlkampfteam dürfte die Debatte als klaren Sieg verbuchen. Aber das Rennen vor der Präsidentschaftswahl im November bleibt nach wie vor offen, sagt Ralf Borchert aus dem ARD-Studio Washington in seinem Kommentar.
Eines hat Kamala Harris bei dieser Debatte gezeigt. Sie ist fit für den Job. Oder, wie es Ex-Präsident Barack Obama beim Parteitag der Demokraten formuliert hat, yes, she can. Harris kann Präsidentin. Sie kann gegen den deutlich erfahreneren Debattenredner Donald Trump bestehen. Nicht nur das. Harris gelang es, ganz Staatsanwältin, die sie früher war, Trumps Angriffsflächen derart offen zu legen, dass es ihm sichtlich unter die Haut ging. Trump wurde wütend, manchmal verbissen aggressiv, konnte die Hoffnung seiner Wahlkampfberater, er würde sanfter, staatsmännischer auftreten, sich ganz auf Inhalte konzentrieren, nicht erfüllen. Und Trump präsentierte keinerlei neue Angriffspunkte gegen Harris. Man hatte eher den Eindruck, alles schon 1000 Mal gehört. Sowohl die berechtigten Angriffspunkte, die in Harris' Zeit als Vizepräsidentin hohe Inflation, die nicht überzeugende Einwanderungspolitik, als auch die Lügen Trumps, er habe in Wahrheit die letzte Wahl gewonnen, die Migranten im Land seien allesamt Kriminelle. Die Faktenchecker des Senders CNN zählten 33 Falschaussagen Trumps, eine Falschaussage von Harris. Der einzig neue Vorwurf Trumps, manche Migranten würden Hunde und Katzen von US-Bürgern verspeisen, war nicht nur absurd, er war eines Präsidentschaftskandidaten unwürdig. Aber Harris hat diese TV-Debatte keineswegs so strahlend gewonnen, dass sie nun siegesgewiss auf die Zielgerade des Wahlkampfs einbiegen kann. Die Umfragen, gerade in den wahlentscheidenden Swing States, zeigen seit Wochen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Unter dem Strich steht es unentschieden. Eine große Leerstelle hinterließ auch diese Debatte bei Harris. Ihr fehlen greifbare Inhalte, große Projekte, das, was sie anders besser machen will als Joe Biden. Trumps Stärke bleibt, dass er sich als Anwalt der einfachen Leute präsentiert, als starker Mann, der die Sprache der vielen Unzufriedenen spricht, der nicht sein Leben lang Politiker, sondern Geschäftsmann war, der nicht zur vielfach ungeliebten, abgehobenen Elite gehört. Daran ändert auch die Unterstützung von Superstar Taylor Swift für Kamala Harris nichts. Im Gegenteil, für viele heißt das, die da oben sind unter sich, Trump bleibt unten und kämpft für uns. 8 verbleibende Wochen Wahlkampf sind lang. Es kann Überraschungen geben, innen- wie außenpolitisch, auch neuen Schmutz, mit dem Harris beworfen wird. She can, sie kann es, aber sie hat die Wahl noch lange nicht gewonnen.
Die Meinung von Ralf Borchert. Heute vor 23 Jahren saßen vermutlich die meisten von uns vor dem Fernseher. Fassungslos. Am 11. September 2001. Bei den Terrorangriffen auf das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington wurden knapp 3000 Menschen getötet. Die USA und große Teile der Welt standen damals unter Schock. Wie tief das sitzt, war heute bei der Gedenkfeier am Ground Zero wieder zu spüren.
Am Jahrestag der Anschläge von 9/11 scheint in New York die Sonne. Genau wie damals, als Terroristen um 8.46 Uhr ein Flugzeug in den Nordturm des World Trade Centers lenkten. Das Gedenken war, wie in den Vorjahren auch schon, ein sehr würdiges, ganz ohne Pomp. Am 9/11 Memorial mit den 2 Wasserfallbecken, genau dort, wo die Zwillingstürme des World Trade Centers standen. Mit jeweils einem Glockenschlag wurden 6 Momente des Gedenkens und Schweigens eingeläutet. Sie markierten die Zeitpunkte der 4 Flugzeugeinschläge bzw. Abstürze sowie die Einstürze der Zwillingstürme. All das passierte damals innerhalb von 1 Stunde und 42 Minuten und ließ die Welt den Atem anhalten. Bei den Anschlägen starben allein in New York 2763 Männer und Frauen. Deren Namen werden an jedem Jahrestag von Angehörigen vorgelesen.
Edmiro Abad.
Marie Rose Abad.
Andrew Anthony Abate.
Vincent Paul Abate.
Inzwischen stehen dabei immer häufiger Enkel der Opfer am Rednerpult, als Zeichen dafür, dass auch die nächste Generation nicht vergisst. Sie erinnern an ihre Großväter oder wie dieser Junge an seinen Onkel Kenny, mit dem er die Leidenschaft für Baseball teilt.
12 years old, so I never met my Uncle Kenny. But I feel like I know him from my parents, grandparents and family members.
Kenny gehörte zum New York Fire Department und starb am Ground Zero, hatte zuvor aber viele Leben gerettet.
But most important is that my Uncle Kenny was a true hero. He saved many lives on that day. Our family misses him every day and we will never forget his memory or his bravery.
Gekommen waren auch US-Präsident Joe Biden, seine Stellvertreterin und Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris sowie deren Kontrahent im Rennen um das Weiße Haus Donald Trump. In einem der seltenen Momente politischer Einigkeit standen sie schweigend in der ersten Reihe. Es war die Stunde der Opfer von 9/11. Doch das Sterben geht weiter, wie Hilfsorganisationen auch heute betonen. 132.000 der 400.000 Ersthelfer von damals leiden an teils massiven Spätfolgen wie Atemwegs- und Krebserkrankungen. Jüngste Studien attestieren ihnen zudem ein erhöhtes Risiko an Demenz zu erkranken, ausgelöst durch den hochgiftigen Staub von damals.
Die USA gedenken der Opfer des Terroranschlags vom 11. September 2001. Charlotte Voss hat berichtet. Jetzt weitere Meldungen des Tages mit Frederik Raus.
Wegen der Krise bei Volkswagen hat Niedersachsens Ministerpräsident Weil zügig Gespräche zwischen Konzern und Arbeitnehmerseite gefordert. Beide Seiten müssten gemeinsam nach Lösungen für mehr Wettbewerbsfähigkeit suchen. Der SPD-Politiker betonte, Volkswagen habe in seiner Unternehmensgeschichte schon viele schwierige Situationen durchlebt und überwunden. VW hatte zuletzt Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr ausgeschlossen. Das Land Niedersachsen hält 20% der Stimmrechte im VW-Konzern. Der Waldbrand am Brocken im Harz ist endgültig gelöscht. Wie die Stadt Wernigerode mitteilte, wurde der Feuerwehreinsatz beendet. In den kommenden Tagen soll die Einsatztechnik abgebaut werden. Der Waldbrand war Freitagnachmittag am Königsberg, einer Nebenkuppe des Brockens, ausgebrochen. Bei den umfangreichen Löscharbeiten waren hunderte Brandbekämpfer sowie Löschflugzeuge und Löschhubschrauber im Einsatz. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Marienhausklinik will offenbar die Geburtenhilfe in St. Wendel schließen. Wie das saarländische Gesundheitsministerium mitteilte, wurde Minister Jung vor wenigen Tagen darüber informiert, dass die Abteilung nach Neunkirchen verlagert werden soll. In einer Presseerklärung des Ministeriums heißt es, dieser Vorschlag werde nicht akzeptiert. Der Minister sei, so wörtlich, stinksauer. Demnach seien die Personalprobleme und der Rückgang der Geburtenzahlen in St. Wendel ausschließlich hausgemachte Probleme der vergangenen Jahre. Nach den Angaben von Jung sind in den vergangenen 2 Jahren über 1,5 Millionen Euro Fördergelder an die Geburtshilfe geflossen. An der Heringsmühle in Vechingen haben die Arbeiten zur Sicherung eines Hangs begonnen. Dieser war durch die starken Regenfälle an Pfingsten abgerutscht. Aktuell sind Bagger dabei, im Hang Terrassen anzulegen. Damit soll er dauerhaft gesichert werden. Die Stadt Saarbrücken geht davon aus, dass die Bauarbeiten an der Heringsmühle bis Ende des Jahres abgeschlossen sind. Die Straße bleibt so lange weiter komplett gesperrt.
Heute war die erste Landtagssitzung nach der Sommerpause. Sie begann mit einem heftigen Knall. Ein Antrag der CDU wurde geradezu zur Abrechnung, pünktlich zur Halbzeit der SPD-Alleinregierung im Saarland. Worum es im eigentlichen Antrag am Ende ging, wurde da schon fast zur Nebensache. Aus der Politikredaktion des SR berichtet Florian Mayer.
7 Seiten, in denen die CDU-Fraktion zusammenfasste, was im Saarland aktuell politisch aus ihrer Sicht alles schiefläuft. Kurz formuliert, im Grunde alles, von der Bildung, der Wirtschaft über den Klimaschutz und das Gesundheitswesen bis hin zum Sozialstaat und der Kultur. Mündlich ausgeführt von CDU-Fraktionschef Toscani hörte sich das dann in etwa so an.
4.000 Pflegekräfte. Wie Sie die schaffen wollen? Ein großes Rätsel. 5000 Sozialwohnungen bis 2027. Schon heute ist klar, das schaffen sie nicht. Kein Plan erkennbar. Schon zur Hälfte der Wahlperiode ist klar, die SPD reißt ihre eigenen Ziele meilenweit.
Generell habe die SPD ihre Wahlversprechen schlicht nicht eingehalten.
Das ist Wortbruch. Ja, das ist Wählertäuschung.
Besonders intensiv wurde es beim Thema Wirtschaftsstandort Saarland. Im Fadenkreuz der CDU Wirtschaftsminister Jürgen Barke.
Beispiel Ford. Das Barke-Debakel. Alles in allem. 6 Ankündigungen, 6-mal gerissen. 6-mal Hoffnungen geweckt, 6-mal Menschen enttäuscht. Da hat der Wirtschaftsminister zum ersten Mal so richtig gezeigt, was für eine Blendgranate er ist.
Und an dieser Stelle der erste von mehreren Eingriffen in die Debatte seitens des Landtagspräsidiums.
Herr Abgeordneter Toscani, wir pflegen hier im Hohen Hause einen würdevollen Umgang und ich bitte hier auch auf Beleidigungen zu verzichten. Mäßigen Sie bitte Ihre Wortwahl.
Toscanis Fazit am Ende: Bei den großen Fragen sei die SPD-Alleinregierung völlig blank und planlos. Nicht mehr als eine Übergangsregierung. Und auch der AfD-Fraktionschef Josef Dörr ließ kein gutes Haar an den bisherigen 2,5 Jahren der SPD-Regierung.
Es geht abwärts, es geht nicht aufwärts. Die Menschen bangen um ihre Arbeitsplätze. Wir haben mit Ford ein Fiasko erlebt.
Der Ton damit heute deutlich schärfer und aggressiver als in vorangegangenen Debatten im Landtag, worauf die SPD im ersten Schritt mit ihrer eigenen Bilanz reagierte.
Insbesondere bei der Bildungsgerechtigkeit und den Ausgaben für Bildung haben wir kräftig zugelegt. Jeder dritte Euro fließt in die Bildung. Und das ist gut so.
Die schrittweise Absenkung der Kita-Beiträge auf Null führte die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion Martina Holzner ebenfalls als Positivbeispiel an. Und
mit dem Schulbauprogramm in Höhe von über 200 Millionen Euro hat die Landesregierung das größte Förderprogramm für die Kommunen in der Geschichte des Saarlandes aufgelegt.
Das Fazit der SPD damit:
Und da können Sie auch weiter meckern. Ich glaube, unsere Halbzeitbilanz gerade in den Bereichen kann sich sehen lassen.
Davon unbeeindruckt legte die CDU-Fraktion noch einmal nach. Die kulturpolitische Sprecherin Jutta Schmidt-Lang:
Da ist Ihr Agieren im Bereich Denkmalschutz, genau wie bei Stiftung Saarländischer Kulturbesitz, grundsätzlich eher vergleichbar mit dem einer Abrissbirne statt mit konstruktiver Bauleitung. Dort ist ein Trümmerfeld.
Die SPD-Fraktionsvorsitzende Kira Braun wollte das alles so nicht stehen lassen, kritisierte wiederum die CDU für ihre Oppositionsarbeit.
Wenn es aber nicht mehr um Kritik in der Sache geht, sondern um Hauptsache Kritik, wenn von politischer Färbung nur Schwarzmalerei übrig ist, dann ist das vielleicht genug für eine Oppositionspartei. Für eine Oppositionspartei mit Regierungsanspruch, meine Damen und Herren, ist es aber zu wenig.
Am Ende wurde der CDU-Antrag, der die Landesregierung auffordern sollte, alles besser zu machen, mit Stimmenmehrheit der SPD abgelehnt. Das keine Überraschung. Was bleibt, ist ein gepfefferter Vorgeschmack auf den Wahlkampf für die Landtagswahlen 2027.
Aus der ersten Landtagssitzung nach der Sommerpause hat Florian Mayer berichtet. Das war richtig knapp heute Nacht in Dresden. Um 2.50 Uhr war die letzte Straßenbahn über die wichtige Carola-Brücke im Zentrum der Stadt gefahren. Entschuldigung. Und nur 18 Minuten später, um 3.08 Uhr, ist die Brücke in Teilen eingestürzt. Gleise und Teile des Fuß- und Radwegs sind in die Elbe gestürzt. Glück im Unglück, niemand wurde getötet oder verletzt. Fremdeinwirkung schließt die Polizei auch aus. Lukas Görlach mit dem aktuellen Stand.
Ein Dank für alle Rettungs- und Hilfskräfte war die erste Botschaft von Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert von der FDP am Nachmittag.
Wir können auch uns außerordentlich glücklich schätzen und da bin ich, kannst du sagen, nach oben total tiefst dankbar, dass keine Personenschäden einhergegangen sind. Und jetzt gilt es als nächstes, und das ist das Allerwichtigste, weitere Schäden von der Stadt abzuwenden.
Besorgt zeigte er sich wegen eines möglicherweise drohenden Hochwassers der Elbe. Mit der tschechischen Seite sei man deshalb in engem Austausch. Auch die Feuerwehr bereitet sich auf ein solches Szenario vor. Michael Klare, Sprecher der Feuerwehr Dresden.
Die Modelle, die hier berechnet werden, weisen allerdings noch eine so große Unschärfe auf, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt diesbezüglich keine Einschätzung treffen können. Wir rechnen damit, dass durchaus es zu einem Hochwasser kommt. Und es ist nun mal fraglos so, dass wenn ein Hochwasser Dresden trifft und diese Brücke, so wie sie hier liegt, in der Elbe liegt, ist das ein Problem. Da gibt es nichts wegzudiskutieren. Gleichwohl verfügt die Landeshauptstadt Dresden über einen Hochwasserabwehrplan, nach dem gearbeitet wird, wenn es zum Hochwasser kommt. Und welche Maßnahmen dann konkret notwendig werden, hängt davon ab, wie viel Hochwasser kommt, in welcher Geschwindigkeit, welche Wassermengen, welche Pegelstände. Das müssen wir dann beurteilen, wenn es soweit ist, beziehungsweise wenn sichere Prognosen vorliegen.
Warum der Teil der Carola-Brücke, einer der Hauptverkehrsadern Dresdens, in den frühen Morgenstunden eingestürzt ist, bleibt weiterhin unklar. Nach Ursachen werde intensiv geforscht. Simone Prüfer, Chefin des Dresdner Straßen- und Tiefbauamtes.
Das, was ich dazu sagen kann, ist, dass die Brücke nach den Richtlinien, so wie es gefordert ist, ständig kontrolliert und untersucht wurde. Wir sind alle sehr überrascht worden davon, von diesem Ereignis, und widmen uns jetzt sehr intensiv auch der Ursachenforschung. Die letzte Hauptprüfung, also die Prüfung, es erfolgen jedes Jahr Besichtigungen, die durchgeführt werden. Das erfolgt jedes Jahr zweimal, und wir haben eine laufende Ausschreibung für die Sanierung dieses Bauwerkes gerade im Moment, die auch zur Sanierung vorgesehen war. Und wir haben diese Brücke, auch die Züge A und B, die parallel verbliebenen Züge, ständig kontrolliert und saniert, sodass wir uns im Moment auch noch keine Erklärung für das Versagen des Bauwerkes geben können.
Schockiert vom Einsturz ist auch Steffen Marx, Professor für Ingenieurbau an der Technischen Universität Dresden.
Dass so ein Bauwerk einfach im laufenden Betrieb einstürzt, das ist bisher in Deutschland noch nie vorgekommen. Also zumindest in der jüngeren Vergangenheit nie vorgekommen. Sowas kennt man aus anderen Ländern immer mal aus der Presse. Aber wir überwachen unsere Bauwerke eigentlich sehr sorgsam, wo ich normalerweise behaupten würde, das schließt eine solche Geschichte aus. Dass das leider nicht der Fall ist, sehen wir heute an diesem traurigen Ereignis in Dresden. Eine Vermutung ist tatsächlich, dass eingedrungene Chloride aus Tauwasserbeanspruchung ein Initial für den Schaden sein können.
Das Technische Hilfswerk hat inzwischen ein Messsystem in die Brücke eingebaut. Messergebnisse liegen bisher noch nicht vor. Ob noch weitere Teile der Brücke einstürzen könnten, ist nicht sicher. Michael Klare von der Feuerwehr Dresden.
Wir müssen damit rechnen, dass weitere Brückenteile einstürzen. Das können wir nicht ausschließen. Deswegen müssen wir sehr vorsichtig vorgehen und Stück für Stück uns vorarbeiten. Aber ich kann Ihnen leider zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht sagen, wie das konkret dann aussehen wird, weil wir hier wirklich uns von Minute zu Minute retten und genau beobachten, wie verhält sich das Tragwerk.
Ob die noch stehenden Teile der Brücke wieder in Betrieb genommen werden können, könne im Moment niemand sagen. Der Energieversorger der Stadt teilte mit, man habe einen Großteil der unterbrochenen Fernwärmeversorgung inzwischen wiederhergestellt. Man sei optimistisch, die restlichen Teile der Stadt am späten Abend wieder versorgen zu können.
Eine Nachricht hat uns heute aus der Schweiz erreicht. Die Sängerin Caterina Valente ist tot. Nach Angaben ihrer Agentur ist sie schon am Montag in ihrem Haus in Lugano gestorben. Katrin Hondel erinnert an sie.
Caterina Valente wurde 93 Jahre alt. Als Kind eines italienischen Musikerpaares kam sie 1931 in Paris auf die Welt und tourte schon als Kind mit ihren Eltern durch ganz Europa. Eine klassische Schule besuchte Caterina Valente nie, dafür hatte sie schon früh Ballettunterricht. Sprachen lernte sie nebenbei, neben Französisch, Italienisch und Deutsch sprach sie fließend Englisch, Schwedisch und Spanisch. Und musikalisch war Caterina Valente ein Multitalent. Sie spielte Gitarre und tanzte. In den 50er und 60er Jahren wurde sie als Sängerin ein Star. Berühmt für ihre wandelbare Stimme, Chansons, Jazz oder Schlager, wie ganz Paris träumt von der Liebe. Caterina Valente sang alles. Sie tourte durch die Welt, spielte in zahlreichen Kinofilmen und bekam die erste Personality-Show im deutschen Fernsehen. Bonsoir, Katrin. 1996 gab Caterina Valente ihr letztes Konzert in Deutschland, bevor sie sich 2005 nach der Verleihung eines Ehrenbambis in München endgültig ins Tessiner Privatleben zurückzog.
Zum Wetter. Jetzt am Abend kann es noch ein paar Schauer geben, aber in der Nacht ist es oft trocken und es wird sehr frisch heute Nacht. Tiefstwerte in Saarlouis 7 Grad und in Nonnweiler 3 Grad. Morgen viele Wolken, ab und zu Sonne, aber vor allem am Nachmittag gibt es immer wieder auch Schauer, zum Teil auch kräftige, bei bis 15 Grad in Beckingen. Am Freitag viele Wolken, wenig Sonne, ab und zu Schauer bei bis 16 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Aue. Schönen Abend, tschüss.